Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands und zu unserem aktuellen Thema Fachkräftemangel. Bedrohung oder Märchen? Heute in der dritten Folge zu diesem Thema haben wir wie immer Gäste, um gemeinsam zu diskutieren. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen meine Fraktionspartnerin. Hallo Rebecca Piron, grüß dich.
Hallo Christian. Ja, heute senden wir aus der überfraktionellen Runde wie immer im dritten Teil unserer Podcast-Reihe. Aber nicht wie gewöhnlich mit drei Gästen gleichzeitig. Man kennt das ja, in der Vorweihnachtszeit gibt es noch einiges Dringendes fertig zu machen. Die Kalender sind voll im Endspurt. Genau, deshalb sieht es heute etwas anders aus.
Ganz genau. Irgendwie haben die anderen Gäste es noch nicht zum Fraktionsstatus geschafft. Das holen wir nach. Heute gibt es deswegen Einzelgespräche statt einer gemeinsamen Diskussion. War dann tatsächlich für alle ein Stückchen einfacher.
Genau. Und zuerst dürfen wir bei uns begrüßen Alexander Kubis. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
Ja, Herr Kubis, in den Kommunen ist ja der Fachkräftemangel schon lange Zeit ein Problem. Jetzt, wo der Fachkräftemangel aber inzwischen, habe ich den Eindruck, wirklich alle Branchen betrifft, werfen Sie doch mal einen Blick auf die Kommunen. Wird es für die jetzt noch verheerender oder wie würden Sie die Situation grundsätzlich einschätzen?
Als Volkswirt würde man natürlich immer sagen, erstmal, es kommt drauf an. Also wir müssen uns darüber einigen, über was reden wir, über den aktuellen Stand oder die Frage, wie sieht das in den nächsten Jahren aus oder wie sieht das quasi mittelfristig so in 10 Jahren aus? Und da ist es eben so, dass wir momentan schon starke, sage ich mal, konjunkturelle Risiken sehen und die dann eben auch sich auf den Arbeitsmarkt mittlerweile niederschlagen. Wir haben lange Zeit eigentlich beobachten können, dass der Arbeitsmarkt sich eigentlich fast schon unabhängig von der Konjunktur bewegt. Das ist im Moment nicht mehr so. Wir sehen also schon deutliche Rückgänge, quasi was die Zahl der offenen Stellen betrifft. Und wir sehen auch leider, muss man sagen, eine steigende Zahl an Arbeitslosen. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für Fachkräfteengpässe? Denn Fachkräfteengpässe kann man eigentlich nur beantworten, wenn man beide Seiten der Medaille kennt. Man weiß also, was ist der betriebliche Bedarf, wie viele Menschen fragen diese Betriebe nach und wie viele Menschen stehen eigentlich zur Verfügung. Und genau bei diesem Thema ist auch heute noch so, dass wir eben da das Thema Mismatch am Arbeitsmarkt diskutieren müssen. Also wie passen quasi Angebot und Nachfrage zusammen? Und das ist einfach nicht so perfekt, wie man sich das vorstellt. Also wir haben sehr starke regionale Unterschiede. Wir sehen aber auch sehr starke berufsspezifische Unterschiede. Zum Beispiel hat sich der Arbeitsmarkt im Helferbereich nie gedreht. Also wir haben nach wie vor eine Arbeitslosenquote von über 20% im Helferbereich bei Ungelernten. Wir reden also wirklich über Fachkräfte und nicht nur über ganz allgemein über Arbeitskräfte. Und das betrifft insbesondere auch den öffentlichen Dienst, der eben hauptsächlich auch Fachkräfte nachfragt an der Stelle. Und dann kommt es eben dazu, dass man eben dann auch die langfristige Perspektive betrachten muss. Also was gibt es eigentlich neben der Konjunktur noch, was den Arbeitsmarkt beeinflusst? Und da sehen wir eben, dass es da drei große Megatrends gibt. Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisierung. Also letztendlich die starke Alterung der Bevölkerung und eben auch der Belegschaften und auch des sogenannten Erwerbspersonenpotenzials, also was dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Und dann eben einen enormen Strukturwandel. Wir reden im Moment über Arbeitsplatzabbau, zum Beispiel in der Automobilindustrie, auch in der Braunkohle, was dann so alles so Folgen sind. Auf der anderen Seite entstehen aber auch viele neue Jobs. Und genau diese Transformationsprozesse, die wir da am Arbeitsmarkt beobachten, das ist eben eine große Herausforderung. Aber die führen eben dazu, dass eben dieses Potenzial an Arbeitskräften, was dem Arbeitsmarkt langfristig zur Verfügung steht, eben schrumpft. Und dann ist es eben so, dass die Betriebe das natürlich sehen und antizipieren. Und wenn sie wissen, sie haben morgen Probleme am Arbeitsmarkt, jemanden zu finden, weil einfach viel weniger Leute am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, gerade in vielleicht einem ganz spezifischen Berufszweig, dann versuche ich vielleicht auch schon vorher quasi erstens meine Leute länger zu halten im Betrieb, aber eben auf der anderen Seite eben auch schon heute schon auszuschreiben, weil ich weiß, morgen habe ich es noch schwieriger damit. Und das ist so ein Spagat, den man quasi langfristig dann eben auch bei den Kommunen sieht, dass wir da eben auch noch eine sehr starke Alterungsproblematik haben, gerade in Ostdeutschland, wo wir durch die Abwanderungsprozesse in den 90er Jahren eben auch eine starke Überalterung der Belegschaften jetzt haben oder eine überdurchschnittliche Überalterung. Wir reden über große Stadt-Land-Unterschiede. Es ist eben alles nicht schwarz-weiß, sondern eher grau. Und in dem Feld muss man sich halt bewegen.
Das heißt im Prinzip besser heute ausschreiben als morgen. Aber ich meine, gerade in den Kommunen ist man ja auch sehr gebunden an die Menge an Stellen, die man hier und da zur Verfügung hat. Ich kann ja nicht ausschreiben, was noch nicht frei ist wahrscheinlich, oder?
völlig richtig und gerade auch bei Kommunen, wobei man bei Kommunen sogar sagen muss, die haben es im Vergleich zu anderen Branchen, haben den großen Vorteil, weil gerade in der heutigen Zeit diese Arbeitsstellen oftmals eben dann deutlich stabiler sind als in der Privatwirtschaft. Und das wissen natürlich auch Leute, die sich bewerben. Deshalb sehen wir bei den Bewerberzahlen zumindest in den Kommunen immer noch etwas bessere Bewerberzahlen als in der, sag ich mal, freien Wirtschaft. Auch hier hat sich natürlich der Arbeitsmarkt extrem gedreht. Also zu Zeiten der Finanzkrise 2008 oder sowas war die Arbeitsmarktlage eine ganz andere. Da kamen die Leute in der Regel aus der Arbeitslosigkeit sogar, um sich auf eine neue Stelle zu bewerben. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Also 64% aller Stellenbesetzungsprozesse, die wir beobachten, sind Job-to-Job-Wechsel. Das heißt, die Leute kommen aus einer gesicherten Beziehung heraus und bewerben sich dann mit entsprechenden auch Anforderungen. Und das ist natürlich dann auch bei den Betrieben plötzlich da und die merken, ja, ich muss hier reagieren, ich kriege plötzlich nicht mehr meine Leute zu denselben Konditionen, wie sie vielleicht früher quasi ausgeschrieben hatte. Ich muss mich da bewegen. Und das sehen wir gerade auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf die jüngere Bevölkerung, dass da eben auch, weil sie eben gesucht sind oder gesucht waren lange Zeit eben auch, eben entsprechende Ansprüche haben. Aber man muss auch da sagen, es geht darum, wir suchen qualifizierte Leute. Also auch junge Leute brauchen die Qualifikationen. Wenn sie die haben, dann werden sie gesucht.
Das heißt also, wenn ich 2/3 der Leute praktisch woanders ja abwerben muss, nichts anderes ist das ja, dann muss ich natürlich etwas mehr bieten. Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile? Was können Kommunen denn tatsächlich tun, um attraktiv zu werden für solche Fachkräfte, dass sie bereit sind, eben von Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B, wohlmöglich aus der Privatwirtschaft in die öffentliche Wirtschaft zu wechseln? Sie sagten, ein Punkt ist natürlich, dass man langfristige Arbeitsplätze hat. Eine Kommune geht nicht insolvent, das ist schon mal Vorteil. Aber gibt es weitere Punkte, wo Sie sagen, damit kann Kommune, wenn sie es denn richtig anstellt, wirklich punkten?
Natürlich mit der lokalen, sag ich mal, Verortung. Also viele Leute suchen in der Umgebung natürlich einen Job. Also wenn es quasi um regionale Standorte geht, hat dann natürlich die Kommune entsprechende Vorteile, aber auch Nachteile, muss man natürlich dann eben auch sagen. Der Lohn ist eben halt das A und O. Das ist einfach da, neben den Arbeitsbedingungen ist das quasi dann die Frage der Konkurrenzfähigkeit dieser Löhne. Da ist positiv, was man zu sagen, es gibt doch ein klares Tarifgefüge. Man weiß ziemlich genau im öffentlichen Dienst auch, was man verdient und auch, was der Kollege gut verdient. Das ist vielleicht im Privatsektor jetzt nicht unbedingt so transparent an der Stelle. Die Karrieremöglichkeiten und die Frage quasi der Hierarchien in Betrieben oder der persönlichen Weiterentwicklung ist natürlich auch immer noch eine Frage. Wo der öffentliche Dienst ganz große Vorteile hat, ist natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Moment. Da gibt es klare Regelungen, da ist der öffentliche Dienst ziemlich weit vorne. Wo man vielleicht darauf achten muss, wo der Privatsektor vielleicht besser ist, ist die Frage der Befristung. Viele der Stellen sind zunächst einmal befristet im öffentlichen Dienst. Das ist natürlich dann eben auch eben alles, diese Merkmale, diese ausgeschriebenen Stellen, die dann eine Stelle attraktiv machen oder nicht. Und da muss halt auch die Kommune darauf achten, dass sie da konkurrenzfähig bleibt und sich das eben nicht, ja, zu ihrem Nachteil entwickelt. Denn Stellenbesetzungsschwierigkeiten oder Fachkräfteengpässe entstehen nicht von heute auf morgen, sondern die bauen sich langsam auf, weil einfach ein Problem da ist und das langsam sich verstärkt. Das heißt aber auch, sie werden nicht von heute auf morgen verschwinden, sondern das ist einfach ein langer Prozess, den man dann immer beobachtet.
Sie haben die Bezahlung jetzt schon angesprochen. Würden Sie denn sagen, dass das tatsächlich ein großer Nachteil ist? Oder bezieht sich das, wie man häufig sagt, nur auf bestimmte Gruppen wie Mediziner oder IT-Fachkräfte?
Es ist zunächst einmal ein Vorteil an der Stelle, dass es eben ein klares Tarifgefüge gibt. Oftmals ist das gerade in den einfachen Bereichen sind das oft gut bezahlte Jobs oder einfach stabil auch und gut bezahlt. Aber Tarifverträge sind ein gewisses Gerüst, in dem man sich dann bewegt. Und gerade wenn es um ITler geht, da sehen wir eben schon, dass die Privatwirtschaft da deutlich mehr zahlen kann. Und man dann natürlich auch in seinem eigenen Gehaltsgefüge, was man dann hat, eben beschränkt ist. Man muss dann schauen, dass man quasi durch andere, sage ich mal, nicht direkt über den Lohn quasi Zusatzleistung dann attraktiv wird. Oder eben indem man zum Beispiel im Thema Homeoffice quasi da verstärkt den Leuten entgegenkommt. Das sind alles so Punkte, wo man dann eben ja drauf achten muss. Ich gehe eben genau, wie Sie schon sagten, bei den Hochqualifizierten dann die Frage, wo ich dann wirklich mehr zahlen muss, ist mein Tarifvertrag frei genug, um da auch entsprechend reagieren zu können. Und da muss man dann schon gucken, dass da eben es Bereiche gibt, wo andere, gerade der Privatsektor, deutlich mehr zahlen kann als im Moment. Aber das betrifft genau, wie Sie sagen, ganz spezifische Engpassfelder, die es eigentlich schon längere Zeit, die wir diskutieren. In der Breite, würde ich sagen, ist einfach eine sehr gute Sache, dass es da eben auch einen Tarifvertrag gibt. Das ist einfach so, dass es ist. Und das muss man einfach von Stelle, von Beruf zu Beruf sehen, wie das dann wirkt.
Und ich verweise da gerne nochmal auf den zweiten Teil unseres Podcasts, wo wir über verschiedene Möglichkeiten noch gesprochen haben, wie heute im Tarifvertrag tatsächlich einiges mit Sonderzulagen und so weiter eben auch, ich sage mal, kreativ glücklicherweise mittlerweile im TVÖD auch gelöst ist. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie sprach vorhin davon, zwei Drittel bewerben sich aus einem anderen Job heraus. Ist das eine Konkurrenz mittlerweile unter den Kommunen von Kommune A nach Kommune B oder reden wir hier auch stark über Quereinsteiger oder weitergestellt die Frage, wie werde ich denn attraktiver, um Quereinsteiger, die vielleicht bisher nicht in der Verwaltung waren, sondern aus der freien Wirtschaft kommen, für die Kommune letztendlich zu begeistern? Was sind da so die Skills neben der Bezahlung, die immer wichtig ist, wie ich diese Leute neben, ich sage mal, auch diese Langfristigkeit, wenn ich keinen befristeten Arbeitsvertrag habe, tatsächlich auch anwerben kann, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, sich mal bei einer Kommune zu bewerben. Manchmal hat das ja noch dieses angestaubte Image ein Stück weit.
Ja, aber das Thema Quereinsteiger ist eigentlich der Normalfall fast schon. Also die meisten heutzutage arbeiten nicht in dem, was sie ursprünglich mal wirklich gelernt haben. Das betrifft natürlich auch den öffentlichen Bereich, gerade zum Beispiel, wenn wir über Schulen reden, da ist das dann natürlich nicht immer nur mit Vorteilen verbunden, dieses Thema Quereinsteiger, weil dann eben doch schon bestimmte Skills oder Fähigkeiten in dem Sinne fehlen, die man dann auch aus meiner Sicht auch gut nachholen oder nachbilden muss an der Stelle, damit zum Beispiel auch die Lehrkraft pädagogische Fähigkeiten entwickelt an der Stelle. Das ist ja nicht nur der Verwaltungsbereich, der da gefragt ist. Wenn es um die Attraktivität geht, dann ist es neben dem Lohn natürlich auch eine Frage, nicht Wahrhaftigkeit, das ist vielleicht ein zu heftiges Wort, aber man muss quasi die Sachen, die man sich auf die Fahnen schreibt, man ist letztendlich weltoffen und sowas, das muss man auch nach innen leben. Und man muss auch im Prinzip attraktiv sein, im Prinzip nach innen heraus, denn wir merken auch, dass ein Großteil der Stellenbesetzungsprozesse, und das ist, ja, der öffentliche Dienst hat da starke quasi Vorgaben, was dann auch die Einstellungsprozesse betrifft, aber ein Großteil funktioniert auch gerade im lokalen Bereich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also sprich, die Frage quasi, kriege ich eine Empfehlung durch einen Mitarbeiter zum Beispiel als Personalchef? Das ist auch für Kommunen ein wichtiger Punkt. Und so eine Empfehlung bekomme ich natürlich nur, wenn sich der Mitarbeiter erstens auch wohlfühlt. Also überhaupt gewillt ist, diesen als Arbeitgeber quasi weiter zu empfehlen. Das ist einfach das, was man will. Und der zweite Punkt ist, wenn sich die Leute wohlfühlen, dann verlassen sie den Betrieb auch nicht mehr vorzeitig. Also sprich, die Dauer, die dann die Leute in dem Betrieb von sich aus bleiben, ist deutlich länger. Und ich habe nicht die Notwendigkeit, wenn das quasi eine rare Fachkraft ist, die wieder neu zu besetzen, die Stelle. Und das ist eben dann eben, oftmals sind das Schnittstellen, die ich eben auch brauche, auch in Rezessionsphasen und deshalb einfach neu ausschreiben muss an der Stelle. Das ist so Punkte, die zwei, die man beachten muss an der Stelle. Mhm.
Ja, unter anderem ist das ja das Thema die Stadt als Marke. Das hatten wir jetzt auch in der letzten Folge schon mal besprochen. Ganz interessant. Was mich aber bei Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern auch noch interessiert, ist die Frage, die werden ja in den im öffentlichen Dienst häufig in eine geringere Tarifklasse einsortiert als Leute, die genau die gleiche Arbeit machen, aber eben nicht fachfremd sind. Schreckt das nicht auch ab? Also ist das noch zeitgemäß?
Sie sprechen jetzt das Thema Lohngerechtigkeit an. Aber die Frage ist, was ist gerecht? Es geht einfach darum, man muss quasi die Fähigkeiten, die man hat, auch entsprechend entlohnen. Und ja, es ist richtig, wenn man sie niedriger entlohnt, als sie eigentlich am Ende als Tätigkeit ausüben, dann ist das ein Thema der Gerechtigkeit und dann ist das wahrscheinlich nicht so gut an der Stelle. Das ist dann auch die Frage, besetze ich diese Stelle, die ich dann unbedingt besetzen muss, durch eine Fachkraft oder am Ende im Helferbereich, also eher niedriger qualifiziert, die dann auch im Prinzip ja auch niedrige Arbeiten erstmal ausführen müssen, damit es halt überhaupt der Laden läuft. Aber das ist dann, eher habe ich dann die Sorge, dass man versucht, quasi diese Fachkraftstellen, wenn man sie dann macht, quasi nach unten zu entwickeln in den Helferbereich. Mhm. Das ist aber aus meiner Sicht die falsche Richtung. Denn Fachkräfte sind auch im kommunalen Bereich eigentlich das A und O. Aber es ist so, dass quasi auch die Kommunen einfach darauf angewiesen sind mittlerweile, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Das ist auch eine Empfehlung, die wir jedem Betrieb geben. Schaut quasi, wenn es um Fachkräfte geht, auch in Nachbarbereiche. Ganz typischerweise hat man das diskutiert jetzt im Krankenhaus, im Gesundheitssektor quasi, wo dann auch die Ausbildung mittlerweile harmonisiert wurde zwischen Altenpflegern und Krankenschwestern und dann mittlerweile eine gemeinsame Ausbildung existiert. Das heißt, dieser Wechsel, den man vorher schon beobachtet hat, der ist dann quasi in dem Sinne schon direkt dann vorherbestimmt oder als implementiert. Man hat ja Mobilität über Berufsfelder, nicht nur über Regionen, ist einfach auch ein wichtiger Punkt, den man bleibt. Es ist so, dass man als Fachfremder zunächst einmal vermutlich mit Einkommenseinbußen rechnen muss. Man vergleicht sich immer mit seinem Kollegen. Man vergleicht sich nicht in dem Sinne mit jemand in einer anderen Stadt oder woanders, sondern man redet ja miteinander, was verdienst du so? Und wenn dann Unzufriedenheit entsteht, dann bleiben die Leute nicht lange. Und das ist eben halt der Punkt.
Ja, ich will mal den Blick ein bisschen auf unser Gespräch, was wir gleich noch führen, nochmal lenken. Da sprechen wir mit der Personalverantwortlichen aus Herrenberg. Die setzen sehr stark darauf, was Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, das Thema Weiterentwicklung, Fortbildung von Fachkräften. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht, um langfristig tatsächlich Mitarbeiter auch zu halten? Und was haben Sie da aus Ihrer Praxis für Erfahrung? Was macht da besonders Sinn?
Also das kann man gar nicht hoch genug ansetzen, das Thema. Also aus meiner Sicht, wir leben im Moment in einer Transformationsgesellschaft. Wir haben gleichzeitig auch einen massiven Wandel der Tätigkeitsfelder. Das heißt, wenn man heutzutage zum Beispiel einen Landwirt fragt, was er benötigt an Fähigkeiten und man weiß, dass er mittlerweile seinen Traktor, manche zumindest per GPS die Ackerfurche ziehen lassen, dann ist das eine ganz andere Vorstellung oder eine ganz andere Tätigkeit, als wir viele noch vielleicht als Vorstellung haben im Kopf. Und diese Tätigkeiten, die neu nachgefragt werden, auch wenn es zum Beispiel um KI geht, um neue Tätigkeiten, die braucht man auch in den Kommunen. Denn wir sehen, dass da auch enorme quasi Weiterentwicklungsmöglichkeiten da sind, die wahrscheinlich ganz sicher kommen werden, was so Einsparmöglichkeiten, Technologisierung, Digitalisierung betrifft. Und diese Fähigkeiten muss man den Leuten beibringen. Denn es hilft nichts, wenn die Leute einen neuen Job suchen, wenn ihnen diese Fähigkeiten fehlen. Das heißt, man muss sie erstens im Betrieb beschäftigungsfähig halten, also einfach, dass sie auch in Zukunft diesen Job ausführen können. Aber auch im Thema Fachkräfte oder die Gewinnung von neuen Fachkräften ist das ein wichtiges Thema für alle Betriebe, dass sie bei dem Thema Weiterbildung nicht nachlassen. Wir haben in Deutschland ein System, wo wir eine relativ gute grundständige Ausbildung haben und dann erstmal sehr gut damit gewappnet sind für die ersten ja 5 Jahre oder sowas oder 10 Jahre, aber man darf nicht vergessen, dass man ziemlich früh dann auch in das Thema Weiterbildung bei jedem Mitarbeiter investieren muss, auch als Betrieb. Denn diese Beschäftigungsfähigkeit, gerade in Transformationsgesellschaft, ist ein A und O, ist ein wichtiger Punkt einfach. Ja, muss man machen.
Ja, dann sind wir schon bei Transformation und Weiterentwicklung von Berufsfeldern. Da hätte ich dann noch eine Abschlussfrage zu, wenn Sie es vielleicht so in 3 Schlagworten oder 3 Trends sagen könnten. Wie sieht denn die Arbeit im öffentlichen Dienst, denken Sie, in 20 Jahren aus und worauf müssen sich Bewerberinnen und Bewerber perspektivisch einstellen?
Ich glaube, dass sie auch in Zukunft genauso interessante Tätigkeitsfelder hat, wie sie es heute schon hat. Sie ist dabei aber deutlich digitaler, viel, viel digitaler. Das heißt, an der Stelle ist das, was man als Vorstellung hat, verstaubte Akten wälzen, glaube ich, nicht so der Punkt, den es aber auch schon in vielen Bereichen heutzutage nicht mehr so gibt. Die Arbeit wird im öffentlichen Dienst, glaube ich, nicht ausgehen. Es wird immer Verwaltung brauchen, einfach um eine gut funktionierende Gesellschaft auch zu haben. Das ist etwas, was einfach eine funktionable Gesellschaft braucht. Und von daher ist es, glaube ich, immer lohnend, sich quasi auch für diese Jobs zu interessieren, auch als Neuling oder als Schulabgänger, weil das einfach attraktive Tätigkeitsfelder sind, wo man entsprechende Karrierechancen hat. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein großes Asset, was, wo der öffentliche Dienst nicht nachlassen darf an der Stelle in den ganzen Thematik. Aber ja, man muss sich darauf einrichten, dass selbst wenn man sich dort einfach bewirbt und einmal dort tätig ist, man muss einfach lebenslang auch dort künftig, weiß ich, weiterbilden. Also es hört nicht auf, das Thema. Leider auch bei mir nicht. Ich bin ja in der Verwaltung und wir sehen auch, dass wir eigentlich alle 3-4 Jahre mittlerweile ganz neue Themenfelder auch diskutieren und uns aneignen müssen. Und das ist etwas, was sich vielleicht ändert zu heute, dass da quasi auch das Thema Weiterbildung in den Betrieben noch stärker zum Tragen kommt und einfach Teil der Unternehmenskultur ist. die es in vielen Bereichen schon heute ist, aber eben dann noch viel, viel intensiver werden muss.
Die Arbeit wird uns also definitiv nicht ausgehen, trotz KI. Ganz herzlichen Dank, Alexander Kubis vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und wie gesagt, wir vertiefen das Ganze jetzt noch unbedingt dranbleiben mit Anja Sobkowiak, der Leiterin der Personalabteilung der Stadt Herrenberg. Herr Kubis, für Sie, an Sie erst einmal ganz herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank zurück. Tschüss.
So, weiter geht's mit dem zweiten Teil unserer überfraktionellen Runde, die im Monat der großen Feste ausnahmsweise mal in mehrere Teile zerlegt werden musste.
Ja, so ist das. Aber jetzt haben wir Sie da, Anja Sobkowiak. Sie ist Leiterin der Personalabteilung der Stadt Herrenberg. Ich grüße Sie, hallo.
Genau, hallo.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, Frau Sobkowiak. Wir möchten heute ja besonders reden über die guten Lösungen, die man in Herrenberg schon gefunden hat, was die Fachkräftegewinnung angeht, aber auch, wie man Fachkräfte hält. Aber vorher würde mich auch mal interessieren, spüren Sie denn vor Ort trotzdem die Probleme, die es gibt mit dem Fachkräftemangel?
Klar, also auch wir spüren an vielen Stellen tatsächlich den Fachkräftemangel. Wir merken natürlich in Summe, dass die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber zurückgegangen ist. Kommt immer ein Stück weit natürlich auch auf die einzelne Stelle an. Und oftmals sage ich auch, es reicht eine gute Kandidatin oder ein guter Kandidat für eine Besetzung von einer Stelle. Aber oftmals haben wir tatsächlich auch Probleme bei einzelnen Verfahren in der ersten Runde geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu rekrutieren, müssen dann in Teilen auch tatsächlich nochmal ein zweites Mal veröffentlichen, damit dann letztendlich auch eine Besetzung gelingt. Was wir ein Stück weit versuchen, tatsächlich eben gezieltes Marketing für uns als Arbeitgeberin zu machen, damit wir in Einzelfällen eben auch Personen schon auf uns aufmerksam machen, ohne dass es eine konkrete Stelle eben zu besetzen gibt und dass die Leute dann eben gezielt bei uns eben Ausschau halten nach verschiedenen Positionen.
Nun wollen Sie natürlich immer die Besten und nicht die Erstbesten haben. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, was glauben Sie, welche Vorteile sind es oder was ist das Wichtigste, um einfach Fachkräfte für den öffentlichen Dienst wirklich zu überzeugen, auch im Vergleich zur Privatwirtschaft?
Wir haben natürlich schon diesen großen Vorteil ganz allgemein für den öffentlichen Dienst gesprochen, dass wir in der Regel einen sehr sicheren Arbeitsplatz haben. Jetzt auch gerade aktuell vor dem Hintergrund der verschiedenen Krisen, auch in den einzelnen Zweigen, sage ich jetzt mal. Wir haben in der Regel natürlich oder sind konjunkturunabhängig. Wir haben auch einen sehr sinnstiftenden Job. In vielen Bereichen, wir kümmern uns um die Kinderbetreuung bei uns vor Ort. Wir machen ganz konkrete Stadtplanungsprojekte, Stadtentwicklungsprojekte. Wir machen Maßnahmen rund um den Klimaschutz. Und mit dieser sinnstiftenden Tätigkeit kann natürlich der öffentliche Dienst extrem punkten. Bei uns sieht man in der Regel das Ergebnis ganz konkret. Man ist auch im Austausch mit den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Und was in vielen Bereichen bei uns eben auch gibt, sind sehr flexible Arbeitszeiten. Man kann es nicht generalisieren. Natürlich gibt es bei uns auch in gewissen Bereichen Öffnungszeiten. Wenn ich an den Bürgerservice denke, da muss natürlich auch eine gewisse Zeit abgedeckt sein, damit die Bürgerinnen und Bürger eben auch eine Zuverlässigkeit hier haben. Oder auch im Bereich der Kinderbetreuung gibt es natürlich Öffnungszeiten, die abgedeckt werden müssen. Aber es gibt gleichzeitig eben auch sehr, sehr viele Bereiche in der öffentlichen Verwaltung, wo wir ganz, ganz flexible Arbeitszeiten anbieten können. Und es wird schon als großer Pluspunkt natürlich dann auch in der öffentlichen Verwaltung gesehen. Es gibt nicht irgendwie ein Band, wo ich zu einer gewissen Uhrzeit da sein muss und zu einer gewissen Uhrzeit eben auch gehen darf, sondern bei uns gibt es eben auch die Möglichkeit, wenn irgendwie das Kind dann doch tagsüber krank wird in der Kita oder so und die Kita ruft an, dass eben eine Mama oder ein Papa da auch kurzfristig den Arbeitsplatz in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen verlassen kann. Also ich finde schon, dass der öffentliche Dienst in den Bereichen tatsächlich noch punkten kann gegenüber insbesondere der freien Wirtschaft auch.
Was ja häufig so ein bisschen als Nachteil dargestellt wird, ist das Tarifsystem, beziehungsweise dass eben in bestimmten Bereichen die Leute in der freien Wirtschaft einfach viel höhere Gehälter kriegen können, theoretisch. Kriegen Sie das auch mit bei der Stadt? Also kriegen Sie das von Bewerberinnen und Bewerbern zurückgemeldet?
Ja, also natürlich hat der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst auch seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Wir versuchen im Rahmen der Stellenausschreibung eben schon sehr transparent auch darzustellen, was man auf diesen konkreten Stellen dann auch verdienen kann. In Teilen weisen wir tatsächlich auch so eine Spanne aus, so eine Jahresspanne an Bruttogehalt, um eben da auch ja keine unrealistischen Erwartungen bei den Bewerberinnen und Bewerbern zu erzeugen. Aber natürlich gibt es trotzdem auch Kandidatinnen und Kandidaten, die dann mit ganz anderen Vorstellungen bei uns ins Bewerbungsgespräch gehen. Mich freut es dann immer, wenn wir über andere Benefits tatsächlich punkten können und Personen dann auch sagen, naja, für sie steht eben das Jahresgehalt dann doch nicht an erster Stelle. Für sie zählt eben die deutliche Flexibilität bei den Arbeitszeiten beispielsweise auch deutlich mehr als jetzt irgendwie 5.000 Euro Jahresbrutto mehr unterm Strich, was aber natürlich nicht überall funktioniert. Da muss man auch ehrlich sein. Wir versuchen natürlich die ganzen Rahmenbedingungen, die der Tarifvertrag gibt. Also wenn ich jetzt so Richtung Jahressonderzahlung denke, also leistungsorientiertes Entgelt, die LOB oder auch leistungsorientierte Stufenbewegungen, dass wir alles ausschöpfen tatsächlich eben auch zugunsten unserer Mitarbeitenden. Aber ganz klar, damit kann man nicht alle letztendlich dann auch locken. Also wir müssen uns da schon so bewegen, sage ich jetzt mal, wie es der Tarifvertrag in Summe eben ermöglicht unterm Strich.
Wir haben Sie ja eingeladen, auch in diese überfraktionelle Runde, weil Sie eine Sache ganz besonders in Herrenberg machen. Sie haben ein Großprojekt, das nennt sich Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung in Herrenberg. Da geht es darum, Fachkräfte selber weiterzuentwickeln. Erzählen Sie uns davon. Was genau machen Sie da?
Ja, sehr gerne. Wir haben uns da tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mittlerweile schon auf den Weg gemacht. Damals im Jahr 2016, 2017 hat uns schon die Frage beschäftigt, wie müssen wir uns als Stadtverwaltung weiterentwickeln, um eben auch unterm Strich mit all den Herausforderungen, die die Arbeitswelt mit sich bringt, mithalten zu können. Und uns war damals schon bewusst, dass es da eben nicht nur um Digitalisierung geht, natürlich auch ganz, ganz wichtiger Themenbereich, aber dass wir uns eben auch in der Kultur insbesondere weiterentwickeln müssen, auch weiterentwickeln müssen, wie wir unsere Führungskräfte weiterbilden, wie wir in Summe eben vorankommen als Stadtverwaltung. Wir sind mit all den Fragestellungen damals an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg herangetreten. Unsere Verwaltungshochschule, die so den klassischen, sag ich mal, Beamtennachwuchs ausbildet. Und da entstand dann eine Forschungskooperation unter diesem Motto Zukunftsfähige Stadtverwaltung Herrenberg. Und damals haben wir uns ein paar Ziele gesetzt, an denen wir wir sind große Stücke vorangekommen, sage ich tatsächlich, aber natürlich entwickeln wir uns da auch immer noch weiter als Stadtverwaltung. Unsere Ziele der zukunftsfähigen Stadtverwaltung waren damals beispielsweise, dass wir bewusst die Ämterdenke aufbrechen wollen, eben ämterübergreifend tatsächlich mehr denken. Wir haben da projektorientierte Arbeitsweisen flächendeckend dann auch etabliert. Wir wollten eine Erhöhung unserer Effizienz der Geschäftsprozesse schon zum damaligen Zeitpunkt erzielen. Wir wollten professionelle und rollenklare Führungskräfte bei uns innerhalb der gesamten Stadtverwaltung und Herrenberg als Stadtverwaltung wirklich zu einer attraktiven Arbeitgeberin in Summe weiterentwickeln. Und so entstanden ganz tolle Projekte, sage ich mal, auch Dinge, die wir nach wie vor mit Erfolg durchführen, zum Beispiel unser internes Führungskräfteentwicklungsprogramm. Da sind wir jetzt mittlerweile schon, also im nächsten Jahr startet die sechste Welle, quasi der sechste Durchlauf unseres internen Führungskräfteentwicklungsprogramms. Alle Führungskräfte durchlaufen dieses Programm und bekommen da oder werden da eben fit gemacht, tatsächlich für die Herausforderungen der Zukunft auch tatsächlich schon. Also wir haben da ganz, ganz tolle Projekte aus diesem Projekt heraus, aus dem Großprojekt heraus ins Leben gerufen und haben uns da wahnsinnig weiterentwickelt als Stadtverwaltung, insbesondere auch was die Kultur anbelangt.
Würden Sie denn sagen, Sie sehen da einen großen Unterschied zu vor dem Projekt in der Zufriedenheit der Mitarbeitenden oder auch darin, wie lange die bei der Stadt Herrenberg bleiben?
Also wir haben es jetzt ehrlicherweise nicht konkret so mit Ihren Fragestellungen ausgewertet. Tatsächlich kann man aber schon sagen, dass es extrem viele Neuerungen gab seither. Also sowas wie eine projektorientierte Arbeitsweise, die gab es zuvor gar nicht. Und dieses, wir arbeiten in Projekten, wir arbeiten selbstverständlich übergreifend in Projekten, das ist schon was natürlich auch für einzelne Personen eine konkrete Weiterentwicklung bedeutet hat. Das heißt, ich konnte Verantwortung übertragen, die Personen, die Projekte leiten, die vertreten die auch in der Verwaltungsspitze eben aber auch in den kommunalen Gremien. Also die dürften ganz konkret neue und mehr Verantwortung übernehmen und unterm Strich wirkt sich sowas natürlich auch entgeltmäßig aus. Das heißt, ich kann so eine Stelle dann inhaltlich weiterentwickeln, die neu bewerten lassen und bekomme dann eben auch finanziell nochmal mehr als konkrete Person, was dann wiederum schon auch ein Stück weit natürlich zu Personalbindung in der Regel beiträgt. Das sind natürlich in Teilen auch kurzfristige Effekte. Man sagt ja immer, so eine Gehaltserhöhung, die wirkt auch eher so ein paar Monate. Aber natürlich so eine inhaltliche Verantwortungsübertragung. Ich bekomme ja mehr Vertrauen auch von meinem Arbeitgeber. Das wirkt natürlich schon auch im Rahmen der Personalbindung. Und gerade dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm, auch dieses führen wir hierarchieübergreifend durch, was ja, ich finde, eine große Besonderheit auch darstellt von unserem Führungskräfteprogramm. Dort sitzt eben ein Trainee genauso wie unsere Amtsleiter oder auch unsere Bürgermeister als unsere Dezernatsleitungen. Alle durchlaufen dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm und tauschen sich eben in diesen Runden auch gemeinsam über ihre Führungsarbeit aus. Und das hat extrem dazu beigetragen, dass alle festgestellt haben, oh, interessant, also egal in welcher Hierarchie ich mich befinde, alle haben die gleichen Führungsthemen und das empfinden alle als extrem wertvoll, gemeinsam sich da auch weiterzuentwickeln als Führungskräfte. Und gerade dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm, finde ich schon oder erkennt man auch tatsächlich, dass es extrem wertgeschätzt wird. Das trägt tatsächlich zur Personalbindung bei, aber strahlt auch tatsächlich nach außen. Also wir vermarkten es natürlich auch in unseren Stellenanzeigen und werden da auch oft danach gefragt im Rahmen von Bewerbungsgesprächen, was beinhaltet dieses Programm. Und es wird als sehr attraktiv, vor allem auch von unseren Nachwuchsführungskräften empfunden. Unsere Trainees, wie gesagt, die sind eben auch Teilnehmende von diesem Führungskräfteentwicklungsprogramm, werden so fit gemacht und jetzt ihre Einstiegsfrage, so entgegnen wir eben auch dem Fachkräftemangel, indem wir eigene Nachwuchsführungskräfte tatsächlich eben auch intern ausbilden, die dann ja nach einer gewissen Zeit in Projektleitungsfunktionen gehen können oder eben auch konkrete Führungspositionen übernehmen können. Da haben wir auch schon ein paar positive Beispiele zum Glück.
Und was ich ja wirklich imposant finde, weil das viele Kommunen sonst eher scheuen, um es mal vorsichtig auszudrücken, das Ganze ist ja wissenschaftlich auch begleitet worden. Was haben die Wissenschaftler am Ende dieser Projektphase gesagt? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus deren Sicht und wie hat das mit dieser wissenschaftlichen Begleitung genau funktioniert?
Also Sie können sich das so vorstellen, wir haben zu Beginn tatsächlich eine große flächendeckende Mitarbeitendenbefragung gemacht, die wäre also ohne diese Begleitung von Seiten der Hochschule natürlich extrem aufwendig für uns intern auch gewesen. Es war beinhaltet auch ein konkretes Führungsfeedback für jede einzelne Person. Wir haben damals Masterstudierende, eine ganze Gruppe erhalten, die uns hier tatsächlich unterstützt hat, das Ganze begleitet hat. Und da tatsächlich entstanden natürlich dann nochmal einzelne, sag ich mal, kleine Bereiche, die wissenschaftlich begleitet wurden, so zum Beispiel unser Führungskräfteentwicklungsprogramm. Also da waren einzelne Masterstudierende, genauso wie Bachelorstudierende, immer wieder mit einer Evaluation von Teilbereichen dran. Also die haben immer wieder die Teilnehmenden eben befragt von diesem Führungskräfteentwicklungsprogramm, haben da eben aber auch konkrete Handlungsvorschläge dann abgeleitet, wie wir dieses auch weiterentwickeln können. Also es gab jetzt am Ende, sage ich nicht, so eine riesige Evaluation von wissenschaftlicher Seite, sondern die einzelnen Projekte wurden permanent quasi durch Studierende in Begleitung natürlich immer mit den jeweiligen Professoren evaluiert und dann gab es jeweils konkrete Handlungsempfehlungen und so haben wir uns permanent da auch weiterentwickelt. Also gerade jetzt in Bezug auch immer wieder auf dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm, das sieht heute nicht mehr so aus, wie es noch im ersten Durchlauf tatsächlich war, weil wir es immer wieder durch die wissenschaftliche Begleitung eben tatsächlich weiterentwickeln konnten. So eine flächendeckende Mitarbeitendenbefragung, wie wir es damals gemacht haben, die haben wir bisher noch nicht durchgeführt. Also dass wir nochmal diese ganz große Befragung machen, die wir dann eben konkret, wie Sie so ein bisschen in der Frage ja auch angedeutet haben, gegenüberstellen können mit der Ausgangsbefragung, die steht tatsächlich noch aus.
Mhm. Eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen davon wegführt, die uns aber jetzt die letzten Folgen zu dem Thema schon beschäftigt hat. Wie sieht's denn bei Ihnen mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern aus? Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema mittlerweile, würde ich sagen, von der Stadtverwaltung. Haben Sie viele Leute, die reinkommen aus anderen Berufen und wie funktioniert das bei Ihnen vor Ort?
Wir haben tatsächlich einige Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger bei uns in der Verwaltung. Ein großer Bereich, wo wir tatsächlich Quereinsteigende haben, im Bereich der Kinderbetreuung. Also wenn ich so an die Kindertageseinrichtungen denke oder auch die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, da haben wir einige Personen, die nicht klassisch irgendwie eine staatlich anerkannte Erzieherausbildung gemacht haben, sondern die aus ganz anderen Berufsfeldern kommen und mittlerweile eben dort tätig sind. Klar, da gibt es auch einen sehr, sehr großen Fachkräftemangel und deshalb unsererseits auch tatsächlich eine große Offenheit, solche Personen dort zu beschäftigen. Ein ganz tolles Projekt in dem Bereich ist auch, dass wir beispielsweise Spanisch Fachkräfte seit einigen Jahren dort einsetzen, die in ihrem Heimatland in Spanien eine pädagogische Ausbildung, in der Regel machen die ein pädagogisches Studium absolviert haben, dann nach Deutschland kommen, nachdem sie sprachlich fit gemacht wurden und dann bei uns einen Anpassungslehrgang in den Kitas absolvieren und dann eben später als Fachkräfte eingesetzt werden. Also so ein Schlüssel auch tatsächlich, die Personen zu qualifizieren, sofern sie mögen, natürlich auch, beruht immer so auf Gegenseitigkeit, finde ich auch ja einen wichtigen Schlüssel. Beide Seiten müssen wollen, solche Quereinsteiger auch zu beschäftigen. Genau, und in dem Bereich klappt es wirklich sehr, sehr gut. Aber wir haben auch in der Verwaltung tatsächlich viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Da, ja, wir haben ja ein ganz buntes Themengebiet, sage ich jetzt mal, so Richtung Stadtplanung, Richtung Tiefbau und all diese Bereiche. Da gibt es ja in der Regel niemanden, der irgendwie eine klassische Verwaltungsausbildung genossen hat, sondern das sind ganz, ganz viele Personen beschäftigt, die auch in der Regel schon irgendwo in der Wirtschaft, in irgendwelchen Industriebetrieben tätig waren und dann den Weg in unsere Verwaltung finden. Wir versuchen da über interne Quereinstiegsseminare da auch die Personen ein Stück weit fit zu machen, für die natürlich manchmal ein böhmisches Dorf, was versteht man unter einem Verwaltungsakt oder was bedeutet jetzt in die Haushaltsplanung auch einzusteigen. Und natürlich nehmen die ja genauso auch in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm teil, sofern sie Projektleitungen sind oder in der Führungsverantwortung. Für mich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Also wir sind grundsätzlich auf allen Positionen sehr offen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Und auch bei mir in der Personalabteilung bin ich da super offen. Ich habe da auch viele Personen, die nicht klassisch von der Verwaltungshochschule oder von der Ausbildung Verwaltungsfachangestellter oder Fachangestellter kommen, in den letzten Jahren auch tatsächlich bei mir eingestellt. Weil ich finde schon, dass weitaus andere Kompetenzen auch genauso wichtig sind und man fachliche Dinge sich oftmals aneignen kann, wenn man ja eine gute Auffassungsgabe hat und eben auch Lust hat und motiviert ist, sich Dinge inhaltlich anzueignen.
Sehr spannend, sehr zukunftsweisend vor allem. Deswegen auch gerade an Sie jetzt die Frage in die Zukunft zum Schluss noch, vielleicht in drei Schlagworten. Wie sieht aus Ihrer Sicht die Arbeit im öffentlichen Dienst in 20 Jahren aus?
In 20 Jahren, wow. Ganz schön weit in die Zukunft tatsächlich geblickt. Ein Schlagwort an der Stelle, ich denke, dass wir in großen Bereichen Automatisierung haben, also automatisierte Verwaltungsprozesse, um die Personen zu entschlacken, sage ich mal, von alltäglichen Dingen, die wiederkehrend sind, die genauso gut irgendwie eine Maschine, ein Roboter, wie auch immer, erledigen kann und man sich dann konzentrieren kann auf ja, Gestaltungsspielräume, Ermessensspielräume. Dass wir sehr offen sind gegenüber modernen Arbeitsformen allgemein in der öffentlichen Verwaltung, dass es keine Hemmnisse mehr gibt gegenüber projektorientiertem Arbeiten, New Work, all die Schlagworte, dass es eine absolute Selbstverständlichkeit ist, moderne Arbeitsformen. Und dass flächendeckend, ja, der öffentliche Dienst technisch super modern ausgestattet ist. Also kann von Glück reden, in Herrenberg sind wir schon sehr weit. Da gibt es aber, ja, meines Wissens nach große, große Unterschiede im öffentlichen Dienst. Also absolute Selbstverständlichkeit, moderne Arbeitsräume, ja, Open Space und all die Dinge sind eine absolute Selbstverständlichkeit, hoffentlich in 20 Jahren.
Das klingt richtig schön optimistisch, wunderbar.
Genau, eine sehr positive Zukunft für die Stadtverwaltung. Ja, vielen Dank für Ihre Einblicke, Frau Sokowiak. Das war jetzt der zweite Teil vom dritten Teil und damit auch dem letzten Teil unserer Serie zu diesem Thema und auch unsere letzte Folge für das Jahr 2024.
Ganz genau. Deswegen wünschen wir Ihnen an dieser Stelle und natürlich auch all unseren Gästen schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Und da haben wir auch schon wieder ein spannendes Thema, Rebecca.
Ganz genau. Im Januar geht's hier schon wieder weiter mit Kommunalperspektive. Und unser erstes Thema wird sein Wohnraum, woher nehmen, wenn nicht stehlen. Wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Und bis dahin auch von mir erholsame Feiertage und ein frohes neues Jahr.
Dankeschön fürs Zuhören. Danke an alle Gäste, die in diesem Jahr mit dabei waren. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Danke Ihnen draußen. Und ja, bis zum nächsten Jahr heißt es, bleiben Sie hören. Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands.
Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt.